Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Gabi Wuttke.
Guten Abend. Was passiert in Berlin mit dem Nachlass von Manfred Krug? Wie greift die AfD in Sachsen-Anhalt das Bauhaus Dessau an? Und wer lässt in Istanbul historische Stätten restaurieren? Themen dieser Stunde.
Sonntag, häng den Pelz in den Spind. Sonntag, wärmer weht heute der Wind. Alle Blumen blühen bunt, es ist Frühling da und rund um uns ist es nun so weit.
Manfred Krug, 1972, der leichtfüßige Entertainer, der im Ruhrpott zur Welt kam, in der DDR seine Karriere begann und dem es hüben wie drüben nie an Selbstbewusstsein mangelte.
Held kommt nicht in meinem Vokabular vor. Auch Star war schon, als ich aus der DDR kam, habe ich mich sehr drüber gewundert. Ich bin kein Held, ich bin kein Star. Ich bin einzigartig MK.
Am 21. Oktober vor 8 Jahren ist der Schauspieler und Chansonnier in Berlin gestorben. Heute hat die Akademie der Künste in der Hauptstadt Einblick in den ihr übereigneten Nachlass gewährt, denn sie hat sein Archiv geöffnet. Thomas Fitzel, was war konkret gemeint, als wir heute Abend zur Eröffnung des Manfred-Krug-Archivs eingeladen war?
Ja, hallo. Ja, das hört sich mysteriös an, Eröffnung des Archivs. Das heißt nicht anders, vor einem Jahr kam der Nachlass ins Archiv. Jede Menge Briefe, Fanpost, also insgesamt allein nur an Papier, Tagebüchern, 40.000 Seiten. Das musste alles natürlich katalogisiert werden, so dass es jetzt zugänglich ist. Jetzt kann man, wenn man irgendein Interesse hat, sagen, ich möchte mir das und das angucken, dann kann man den Katalog schauen und kriegt dann das vorgelegt. Das ist also die Eröffnung des Archivs.
Und jeder kann sich das Archiv ansehen?
Jeder, der ein bestimmtes Interesse hat. Aber wer einfach nur die Akademie besucht, zur Tradition gehört es bei so einer Archiveröffnung, dass man eine kleine Vitrinenausstellung präsentiert mit Fotos, mit Tagebüchern. Da kann man sehr schön sehen, wie sich seine Schrift auch über die Jahre verändert hat. Und ich habe eben Thorsten Musia, das ist der Leiter des Filmarchivs, der hat mir so ein paar seiner Highlights gezeigt.
Das ist ein Musterbuch für Hosenträger. Also interessant ist ja doch, dass er da ein bestimmtes Faible für hatte und auch die Krawatten, das fällt ja auch immer auf, als ihm gesagt wurde, man trägt jetzt keine Krawatten mehr, sagt, oh, dann muss ich jetzt aber immer Krawatte tragen und hat dann wirklich ganz schräge Muster zum Teil gehabt und da gibt es eben diese Dinge, wo man eigentlich sagt, das würde man in einem Archiv sonst nicht aufheben.
Ja, man hat ihn ja sofort vor Augen mit seinen Klamotten der 80er Jahre, den Trenchcoats, seinen merkwürdigen, scheußlichen Anzügen.
Hat das Archiv denn auch weitere Überraschungen zu bieten?
Ja, ich denke, man kann doch noch einen anderen Manfred Krug, der vielleicht unterschätzt wurde, entdecken. Da nochmal Thorsten Musial.
Vor allen Dingen aber seine Texte und da nochmal ein ganz anderes Bild von Manfred Krug zu bekommen, der doch, was die Texte betraf, nicht so selbstsicher aufgetreten ist wie als Schauspieler.
Und da eben ist vielleicht das Interessante, jetzt kommen ja so nach und nach im Kanon Verlag erscheinen jetzt seine Tagebücher. Bisher kannte man natürlich alle Kanten zu seinem Buch Abgehauen, das nach 77 erschienen ist. Aber das hat man eigentlich nie so ernst genommen. Heute war ja auch seine Lektorin da, Christa Maria Schädlich, die auch davon erzählt hat. Also wie sorgsam er mit der Sprache umgegangen ist, wie er wirklich da um jedes Wort gerungen hat. Und das muss noch kürzer sein. Und das weiß man ja auch dann aus seinen Serien, dass er da auch immer stark in das Drehbuch eingegriffen hat und die Dialoge, die er immer meistens scheußlich fand, verbessert hatte.
Sie haben es schon gesagt, Krug bis 1977 und dann ab 1977. Wie ist denn der Nachlass zwischen den Jahren in der DDR und dann im Westen sortiert?
Natürlich musste er einiges zurücklassen, als er 1977 rüberging. Er hat auch einiges besser vernichtet, was vielleicht auch Freunde hätte belasten können, wenn es der Stasi in die Hände gefallen ist. Aber auch gerade da schön in den Vitrinen sieht man so diese unterschiedlich, diese beiden Manfred Krugs, die so nebeneinander sind, da der Serienheld und da, jetzt hören wir nochmal Thorsten Musial, eben Manfred Krug, der in der Komischen Oper auftrat.
In der Bundesrepublik sind natürlich viele seiner Facetten, was die Gesangskarriere betrifft, nicht so bekannt. Also hier zum Beispiel ist er ja bei Porgy und Bess zu sehen. Ein Auftritt, wo er auch erst gedacht hat, ja, warum werde ich jetzt gefragt?
Und gerade zu Porgy und Bess, ich habe in meinem eigenen Archiv geschaut, da habe ich auch einen sehr schönen O-Ton gefunden. Und das Interessante und das Bemerkenswerte an Manfred Krug ist ja, dass er so Gegensätzliches in einer Person vereinigt. Also er kann grob poltern, ein grober Klotz sein und gleichzeitig zart. Er ist eben so ein wahnsinns selbstbewusster Macho, der breitbeinig daherkommt und dann doch wieder voller Skrupel. Und vor allem auch in seiner Stimme. Da ist diese tiefe Sprechstimme als Schauspieler und dann hört man eben diese helle Singstimme, eben der Knabensopran, der eben schon seit seiner Kinderzeit war. Da hören wir jetzt mal den O-Ton von Manfred Krug, wie er zu Porgy Bess kam, wie er sich in die Rolle eingefügt hat.
Wir fingen mit den Proben an und ich fand mich sehr leise und kriegte schon Angst und sagte mir aber eines Tages, warum singst du so leise? Warum gibst du nicht Gas? Warum atmest du nicht genauso selbstbewusst die Lunge voll, wie die Sänger das alle machen? Und musst gar nicht erst auf den Proben so leise rauskommen. Du musst richtig mit Ton rauskommen. Und dann wirst du schon sehen. So, nicht? So sprach ich mit mir. Macht man ja manchmal. Gerade wenn man in Not ist.
Und dann so schnell wie keiner kann.
Ja, Musik, schöne Überleitung zum heutigen Abend. Sie haben es schon gesagt, die Verlegerin von Manfred Krug war bei der feierlichen Eröffnung. Wer noch? Was gab's?
Ja, also man hörte verschiedene Lieder von ihm. Man sah Filmausschnitte, es war eben seine Lektorin da. Es gab natürlich die klassische Würdigung über seinen Lebensweg und dann waren seine beiden Kinder da, Daniel und Stephanie, genannt Fanny, die über ihn sprachen, wobei natürlich auch da klar war, die Lektorin, die kann sehr viel distanzierter, freier reden, auch über die schwierigen Seiten von Manfred Krug. Wir hatten gerade uns drüber unterhalten, wenn er am Telefon plötzlich grob werden konnte, aber sich auch nicht entschuldigen konnte. Die beiden Kinder haben dann auch aus den Briefen von Manfred an Jurik Becker vorgelesen. Das war ja sein enger, inniger Freund, mit dem er quasi bis zu seinem, Jurik Becker ist ja sehr früh gestorben, verbunden hat. Natürlich, die beiden Kinder haben so gar keine Ähnlichkeit mit Manfred Krug. Jedes Mal, wenn sie lasen, dachte man eigentlich, jetzt möchte man die Stimme von Manfred Krug hören. So an einer Stelle, da hört man doch den Sound heraus.
Hier drehen so viele Ersche-Filme, da können wir nicht scheitern. Im Gegenteil, es wäre die Schande der Füchse, die einen Hühnerstall übersehen haben.
Man hört im Hintergrund die Zuschauer, die Akademie war heute restlos ausverkauft. Das Publikum natürlich alles etwas doch eher älter, quasi die, die Manfred Krug gehört, gesehen, als Zuschauer erlebt haben. Natürlich durfte eine heute nicht fehlen, Uschi Brüning, die auch so im Gespräch andeutete, das war auch nicht immer einfach. Sie ist in den letzten Lebensjahren mit ihm zusammen aufgetreten. Ich konnte aber nicht ganz bis zum Schluss bleiben. Sie haben sich noch sehr lange unterhalten. Es sollte auch noch Uschi Brüning singen, da bin ich dann leider gegangen. Deswegen mein Vorschlag, enden wir doch mit einem typischen O-Ton von Manfred Krug.
Selbstvertrauen ist in dem Beruf nach meinem Gefühl sogar die allerwichtigste Eigenschaft. Ja, sogar Selbstüberschätzung kann nicht schaden.
Mann, Thomas Fitzel, über das Manfred Krug-Archiv, das heute in der Berliner Akademie der Künste eröffnet worden ist. Nächstes Jahr beginnen in Dessau die Jubiläumsfeierlichkeiten zum 100. Geburtstag des Bauhauses. Aber weil die Meisterhäuser, Wegbereiter der klassischen Moderne, für die AfD in Sachsen-Anhalt Bausünden seien, muss sich der Landtag in Magdeburg noch diese Woche mit dem Jubiläumsprogramm beschäftigen. Während ihr Widerspruch gegen die Einstufung als gesichert rechtsextremistisch läuft, will die AfD, Zitat, einseitige Glorifizierung eines Einheitspreis verhindern, der architektonische Traditionen verdränge. Gegen so ein Argument helfen nur Fakten. Anke Blüm arbeitet am Bauhausmuseum in Weimar und hat ihre Dissertation über moderne Architektur im Nationalsozialismus geschrieben. Schönen guten Abend, Frau Blüm.
Guten Abend.
Was sagen Sie zu dem Antrag, der das Bauhaus zu einem Irrweg der Moderne erklären soll?
Ja, das ist eine ganz pauschale Diffamierung der Architektur des 20. Jahrhunderts. Und das mischt sehr viele Dinge zusammen und trägt überhaupt nicht dazu bei, sich ganz grundsätzlich gute Gedanken über moderne Architektur zu machen.
Was mischt der AfD-Antrag zusammen?
Er mischt zusammen, dass das Bauhaus eine Kunstschule war und sich nicht allein mit Architektur befasst hat, sondern auch und in vielerlei Hinsicht unsere moderne Welt geprägt hat. Fotografie, Typografie, Grafikdesign, Weber, Keramik, all das ist nicht allein nur ein Bauhausstil, den es so in dem Sinne gar nicht gibt. Und außerdem haben sich viele Architekten der 20er Jahre mit moderner Architektur befasst und versucht, adäquate Antworten für einen Massenwohnungsbau zu finden. Das geht weit über das Bauhaus hinaus und hier sind viele, viele gute Lösungen entstanden, ohne die wir heute überhaupt nicht mehr wohnen und bauen könnten.
Wie erklären Sie sich, dass die AfD diese Zusammenhänge ignoriert? Ist es fehlendes Wissen oder ist es die politische Botschaft, die da im Vordergrund steht?
Wahrscheinlich ist es eine Mischung aus beiden. Es ist immer wohlfeil, einfache und schnelle Sündenböcke zu benennen und damit vermeintlich gleich Beifall eines Publikums sich einzuholen. Aber das trägt überhaupt nicht zu einer konstruktiven Lösung bei. Und außerdem muss man sich mal angucken, was damals die Nationalsozialisten für eine Politik mit dem Bauhausgebäude in Dessau betrieben haben.
Welche?
Sie haben von Anfang an natürlich auch diese Architektur diffamiert und abgelehnt. Und im Wahlkampf 1931/32 haben sie mit dem Abriss geworben. Tatsächlich haben sie dann die Wahl gewonnen und im August 32 musste die Institution auch schließen. Aber wir wissen, das Bauhausgebäude steht heute noch. Es wurde also überhaupt nicht abgerissen. Im Gegenteil, sind dann relativ schnell Nazi-Organisationen eingezogen und haben die hellen, modernen Räumlichkeiten gerne genutzt und haben sogar Postkarten davon gemacht, wie sie jetzt im Bauhausgebäude wohnen und hausen.
Bei dem Satz aus dem Antrag, dass Bauhaus ziele auf eine, Zitat, globale Verwertung und Vereinheitlichung von Kunst und Design, assoziiere ich persönlich den antisemitischen Weltverschwörungsmythos. Sie auch?
Ja, also schon damals haben die Nationalsozialisten Flachdachbauten als Araberdörfer bezeichnet, also haben ganz klar rassistische Argumente genutzt. Bei so einer Gemengelage an diffusen Gegenargumenten liegt natürlich auch eine Verschwörung gegen das Judentum nicht weit.
Beunruhigt Sie dieser Antrag in Sachsen-Anhalt? Dort sagt der AfD-Fraktionschef Kirchner, dass ihm Gründerzeit und Jugendstil gefielen. Was ist das für eine Argumentation?
Ja, also interessant. Gerade in der Gründerzeit begannen ja die Elendsquartiere in den Hinterhöfen der Mietskasernen. Also ich weiß nicht, was Herr Kirchner daran besonders gut findet. Interessant ist auch an seinem Antrag, dass er befürchtet, dass die kulturelle Vielfalt der Architektur verloren geht. Also ich möchte gerne sehen, wie diese kulturelle Vielfalt der AfD in der Architektur aussieht.
Haben Sie da eine Fantasie? Denn auf die Nachfrage von Journalistenkollegen kam von Herrn Kirchner keine Antwort.
Ja, ich denke, er hat darauf auch keine Antwort und wir sollten stark dagegen stehen. Wir haben das Bauhaus seit Jahren untersucht. Wir untersuchen unterschiedliche Architekturkonzepte an den Universitäten. Auch hier an der Bauhaus-Uni werden Gedanken zum Wohnen ausgetauscht. Es werden ökologische und nachhaltige Architekturen entwickelt. Und das sollte man fördern. Also eine einseitige Beschuldigung des Bauhauses bringt hier wirklich überhaupt nichts.
Anke Blüm, Sie arbeitet am Bauhausmuseum in Weimar. Vielen Dank für Ihre Zeit und einen schönen Abend.
Dankeschön.
Ein wuchtiger Vollbart, der über die Jahre immer grauer wurde. Eines der Markenzeichen von Lothar König, Leiter der jungen Gemeinde der Evangelischen Kirche in Jena. Bis zum Ende blieb er Fußballer, Punk und Langhaariger, dessen krasser Freiheitsdrang immer seinen Weg bestimmte. So charakterisiert ihn seine Tochter. Mit 70 Jahren ist der engagierte Pfarrer gestorben, Henry Bernhard in Thüringen. König ist 1954 geboren. Sein Leben begann also nicht erst als Jugendpfarrer in Jena 1990. Was machte er bis zu seinem 37. Lebensjahr?
Er ist im Südharz geboren worden, ist auf einem Bauernhof aufgewachsen, seine Eltern waren zwangskollektiviert worden. König war schon aufmüpfig in der Schule, hat schon mit 15 gegen den Einmarsch der Truppen des Warschauer Pakts in die CSSR, also gegen die Niederschlagung des Prager Frühlings protestiert, ist dafür auch gemaßregelt worden. Er war Facharbeiter, er war Diakon und hat dann erst Theologie studiert, war in der Friedensbewegung in der DDR aktiv und ihm war eine offene Jugendarbeit sehr wichtig. Das heißt, die DDR war ja entchristlicht und es gab gar nicht so viele Jugendliche, die in der Kirche aktiv waren. Und dennoch wollte man ja irgendwie eine Alternative zur Jugendarbeit der staatstreuen Einheitsorganisation FDJ anbieten. Deshalb hat man dann sehr offene Foren geboten, damit Jugendliche kommen konnten, ohne ein unbedingtes Bekenntnis zum Christentum, sondern also offene Türen. Lothar König war dann Pfarrer in Merseburg, hat dort auch eine junge Gemeinde aufgebaut und die Stasi schrieb über ihn 1987, er sei die aktivste feindlich negative klerikale Person im Verantwortungsbereich. Er war also in der Opposition und hat 89, dann ist er auch dem neuen Forum beigetreten.
Alles gegen Rechtsextremismus tun, dafür hat er offensichtlich wie ein Löwe gekämpft. Wie?
Er wurde 1990 Stadtjugendpfarrer der jungen Gemeinde in Jena. Eine geradezu legendäre Gestalt wurde er. Wieder offene Arbeit, wieder ein offenes Haus, aber es war eben auch ein Zufluchtsort vor rechtsextremen Übergriffen. König wurde auch selbst angegriffen, auch seine damals noch minderjährige Tochter Katharina König, die heute für die Linke im Landtag sitzt. Und er wollte noch lange Rechtsextreme in seiner Jugendarbeit beeinflussen, bis er gemerkt hat, dass das nicht funktioniert. Er hat Informationen über rechtsextreme Übergriffe und die rechte Szene in Jena gesammelt, um damit wiederum auch die Öffentlichkeit zu warnen und an Schulen zu gehen. Und er hat vor ein paar Jahren eine Ausstellung aufgebaut und die hieß »Nichts gehört, nichts gesehen, nichts gewusst«. Und in Jena ist ja auch der NSU entstanden, also der nationalsozialistische Untergrund, der dann Morden durch Deutschland zog. Und damit wollte die Stadt auch nichts zu tun haben. Und darüber habe ich auch Lothar König interviewt in der Sakristei, wie man hört.
Das wussten die Leute hier. Und das hier meine Unterstellung und mein Vorwurf, dass spätestens 1995 klar war, dass aus einer rechten Jugendbewegung eine politische Bewegung geworden ist. Und das haben die nicht wahrhaben wollen. Und das ist mein Vorwurf. Die Verantwortungsträger, ob das jetzt hier der Sportlehrer waren oder die so eine Fußballgruppe, Übungsleiter, Polizei und so weiter, die haben uns von Stadt hier, von Politikern, eigentlich alle, bis auf vielleicht PDS-Linke, haben das einfach abgelehnt. Wenn wir gekommen sind, mit unseren Informationen auf Schulen zugegangen, wir haben hier keine Nazis, die gibt es bei uns nicht. Lasst das hier sein, ihr mit euren Unterstellungen, dass das Nazis seid, macht sie erst dazu. Und damit waren wir rausgeschmissen. Und das ging die ganzen Jahre so.
Aber Lothar König hat eben nicht stillgehalten und deshalb galt er in der Stadt Jena auch lange als Nestbeschmutzer.
Ich habe ihn nur äußerlich beschreiben können, diesen wuchtigen Vollbart, diesen stämmigen Menschen. Was für ein Typus, was für ein Charakter war er?
Er war ein herzlicher, ein freundlicher, ein aufgeschlossener Mensch, aber auch ein zorniger, ein wütender, ein aufbrausender, wenn es sein musste. Ein Gerechter, der auch mal schroff sein konnte, ein Mann mit einem riesigen Herzen, der immer Zeit auch fand für viele Menschen und der sehr, sehr vielen Menschen, vor allem jungen Menschen, Halt und Orientierung gegeben hat. Er war ja Pfarrer, er war Seelsorger, Aktivist, er war Organisator von Demonstrationen, hat den Lauti, also den Lautsprecherwagen, auf Demonstrationen gegen Rechtsextremismus gefahren. Sie sagten es gerade schon, dieser Rauschebart, die Stirnklatze bis zum Hinterkopf, die Zottel. Er hatte auch eine Narbe am Kopf vom Schlagring eines Rechtsextremen. Er trug Sandalen auch bei Kälte, also ein echter Typ, immer eine qualmende Filterlose in der Hand. Vor allem aber nochmal, er war für viele Menschen ein sehr, sehr wichtiger Mensch. Und ich habe Frank Rupp befragt, der in Jena wohnt und der ist seit er 14 war bei Königs in Jena ein- und ausgegangen. Und er sagte mir, von Lothar König habe ich gelernt, geradlinig zu sein.
Es war relativ schnell klar, es ist ein ganz besonderer Mann, es ist ein ganz besonderer Mensch und er hat mir auch in dieser Zeit sofort Orientierung gegeben. Für mich tatsächlich, Lothar hat auch sehr zeitnah auch sowas wie eine Vaterrolle eingenommen. Ja. Immer ganz klar hat er eine Linie verfolgt, die heißt, tritt nicht auf den Schwachen rum, gib allen eine Chance, trete Menschen achtsam gegenüber. Und das war eine Sache, die kannte ich vorher so nicht. Das liegt natürlich auch daran, dass man einfach 14 ist und keine Ahnung hat. Aber erstmals diesen Schritt zu gehen und zu sagen, ey, das sind auch andere und die sind aus gutem Grund so, wie sie sind. Ich glaube, diesen Schritt habe ich mit Lothar gemacht.
Und solche Geschichten wie Frank Grupp erzählen halt viele, die ihn kannten, den Lothar König.
Gauck oder Schorlemmer, ich weiß nicht, ob es nur mir so geht, aber es scheint zu sein, dass besonders im Osten es charismatische Pfarrer gibt. Stimmen Sie dem zu? Ist das vielleicht nicht nur meine Wahrnehmung?
Ja, da denke ich auch schon länger drüber nach. Ich glaube, das sind einfach andere Biografien. Die kamen nicht aus der Theologie, sondern aus dem Leben, diese Leute. Und es waren oft Menschen, die eigentlich gern was anderes studiert hätten, die einen Beruf gelernt hatten auch vorher schon und die dadurch auch eine andere Perspektive auf das Leben und auch auf den Glauben hatten. Und mit der Bibel allein kamen sie eben, da das Land auch sehr entchristlicht war, auch nicht weiter. Und Frank Grupp, den wir gerade gehört haben, der hat mir auch erzählt, Religion sei bei Lothar König nie vordergründig gewesen, aber der Unterbau für seine Erklärungen, für seinen Ethos. Und das habe er dann auch sehr anerkennen können. Und für ihn als aufgeklärten Atheisten, also Frank Grupp jetzt, kam die Einsicht, manche Dinge sind seit 2000 Jahren geregelt und da ist auch manch Gutes dabei. Und das hat ihm Lothar König beigebracht.
Henry Bernhard, unser Korrespondent in Thüringen, über Lothar König, der mit 70 Jahren gestorben ist. Weiter geht's mit Bettina Ritter.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Ein neues Museum soll helfen, Einwanderung als Teil der deutschen Geschichte zu verstehen. Nun steht fest, wie es heißen wird. Das in Köln geplante Deutsche Integrationsmuseum soll den Namen Museum Selma tragen. Das teilte der Museumsverein Domit mit. Der Name verbinde einen keltischen Begriff für schöne Aussicht mit arabischen Begriffen, die Harmonie und Frieden bedeuteten. Das Projekt wird von Land und Bund mit rund 44 Millionen Euro gefördert. Sie war die erste Theaterintendantin in Berlin. Jetzt erhält Nele Hertling den Deutschen Theaterpreis der Faust für ihr Lebenswerk. Hertling gestaltete 1988 in Berlin das Programm der Kulturhauptstadt Europas. Danach leitete sie das Hebbeltheater. Später war sie Vizepräsidentin der Akademie der Künste. Der Deutsche Theaterpreis wird vom Deutschen Bühnenverein und der Deutschen Akademie der Darstellenden Künste in Kooperation mit der Kulturstiftung der Länder vergeben. Die Preisvergabe findet am 16. November im Theater Altenburg-Gera statt. Einige Teile des Werks des Philosophen Georg Wilhelm Friedrich Hegel sind nur durch Mitschriften seiner Vorlesungen überliefert. Besonders fleißig war der Hegel-Schüler Friedrich Wilhelm Caroway. Rund 4000 Seiten füllte er, darunter die lange gesuchte Mitschrift einer Ästhetikvorlesung in Heidelberg. Zu ihr gab es bisher keine andere Aufzeichnung. Die Dokumente waren 2022 in einer Bibliothek entdeckt worden und von Forschern als Jahrhundertfund bezeichnet worden. Jetzt werden sie restauriert, teilte die Koordinierungsstelle für die Erhaltung des schriftlichen Kulturguts mit. Dabei werden zuerst die Blattränder stabilisiert, dann werden die Papiere digitalisiert und der Forschung zugänglich gemacht. Die britische Heavy-Metal-Band Iron Maiden trauert um ihren ehemaligen Sänger Paul Di'Anno. Er starb im Alter von 66 Jahren. Das gab seine Plattenfirma unter Berufung auf seine Familie bekannt. Der Musiker hatte schon länger mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen und absolvierte Konzerte zuletzt im Rollstuhl. Mit seiner rauen, ungeschliffenen Stimme habe Di'Anno eine ganze Ära des Metal mitbegründet, sagte Deutschlandfunk Kultur Musikredakteur Raphael Schmarzoch.
Der hatte diese aggressive, aber gleichzeitig unglaublich emotionale Klangfarbe, die sehr gut zu den ersten beiden Alben von Iron Maiden, also dem selbstbetitelten Debüt Iron Maiden und dann dem Nachfolger Killers, passte. Und er brachte so etwas wie Street Attitude, also eine Straßenattitüde in die Musik, die sich von den eher epischen und opernhaften Stimmen anderer Metalbands dieser Zeit abhob.
Raphael Schmarzoch, Musikredakteur bei Deutschlandfunk Kultur.
Kunst- und Kulturgüter sind in vielen Kriegen schon unwiederbringlich zerstört worden. Bereits kurz nach der russischen Invasion bildete sich ein internationales Hilfswerk, um das Schlimmste in der Ukraine zu verhindern. Seit fast 3 Jahren berichtet Fazit immer wieder über die Anstrengung, Gefahren und anhaltenden Risiken, Schätze für die Nachwelt zu sichern. Jetzt gibt es zum Thema einen neuen Deutschlandfunk-Podcast. Er heißt Die Kunstretter. Gastgeberin ist meine Kollegin Elena Gorges. Gab es einen ganz konkreten Anlass für diese 6-teilige Recherche?
Also Anfang März 2022, also ungefähr eine Woche nachdem Russland in die Ukraine einmarschiert war, da kam hier eine Meldung rein, also wir haben ja so ein Nachrichtentickersystem, dass ein Museum in der Kleinstadt Iwankiw, ja 1,5 Stunden nordwestlich von Kiew, abgebrannt sein soll, nachdem es dort Kämpfe gegeben hatte. Und in diesem Museum sollen Gemälde einer der wichtigsten Künstlerinnen der Ukraine gewesen sein. Und diese Meldung hat mich irgendwie aufgeschreckt, weil sie gleich zu Beginn gezeigt hat, was für die Kunst in der Ukraine in diesem Krieg auf dem Spiel steht. Und auf diese Meldung sind dann tatsächlich zahlreiche weitere gefolgt, also zum Beispiel, dass das Theater in Mariupol bombardiert worden ist, dass die russische Armee das Kunstmuseum in Cherson ausgeraubt hat oder dass die Altstadt von Odessa, die zum Welterbe gehört, beschossen worden ist. Und ich hatte mich dann irgendwann daran erinnert, dass es auch im Zweiten Weltkrieg einen Krieg um Kunst gegeben hatte und dass es sogar eine Einheit in der US-Armee gab, die Monuments Men, die Kunst retten sollten. Und wir hatten ja eben hier in der Fazitredaktion einige Kontakte zu Menschen, die jetzt Ähnliches in der Ukraine versuchen. Und ich wollte wissen, wer sind diese Menschen und wie arbeiten die?
Welche Schicksale und Geschichten oder andersrum, welche Geschichten und Schicksale sind jetzt im Podcast zu hören?
Also das ukrainische Kulturministerium verzeichnet inzwischen mehr als 1000 Orte mit kultureller Bedeutung als beschädigt infolge des russischen Angriffskrieges. Und wir konnten natürlich nicht alle diese Fälle näher beleuchten. Aber wir haben versucht, für die 6 Folgen des Podcasts bei einigen Fällen näher hinzugucken. Wir haben zum Beispiel den Wärter des Museums in der Kleinstadt Iwankiw aufgesucht, den Museumswärter Anatoli Charitonow. Der ist in letzter Minute in das brennende Museum reingerannt, um die wertvollsten Gemälde zu retten. Es ist natürlich sehr interessant, was er erzählt als Augenzeuge. Oder wir haben zum Beispiel eine Mitarbeiterin des regionalen Kunstmuseums in Cherson interviewt, Hanna Skripka, von der die russischen Besatzer herauskriegen wollten, wo die Sammlung des Museums versteckt ist.
Sie haben versucht, mich einzuschüchtern. Wenn du uns nicht gibst, was wir wollen, dann können wir für nichts garantieren, haben sie gesagt. Dann haben sie gefragt, ob ich Kinder habe. Und als ich wahrheitsgemäß antwortete, bekam ich zu hören, dann wird das Kind seine Mutter wohl lange nicht mehr zu Gesicht bekommen. Dann sind sie mit mir zu meiner Wohnung gefahren. Ich wusste nicht, ob ich das Museum je wiedersehen würde.
Aber wir berichten auch über ein Netzwerk von Menschen, das versucht, die Kunst innerhalb des Landes zu evakuieren. Und das sind oft Museumsmitarbeiterinnen und Mitarbeiter, aber manchmal auch ganz normale Leute, die sich einfach engagieren wollen.
Im Krieg gibt es immer ja auch verdeckte Aktionen, um dem Gegner keine Informationen zu liefern. Vor diesem Hintergrund, wie tief reicht die Recherche?
Ja, also anfangs war natürlich die Frage, wie viel kann man eigentlich vom Schreibtisch hier in Deutschland aus recherchieren, mehr als 1000 Kilometer entfernt und ohne Ukrainisch zu sprechen. Ich habe mich dann mit dem ukrainischen Journalisten Ivan Haivanovich zusammengetan, der in Kiew lebt, und mit der Journalistin Inga Lisengewitsch, die in Berlin lebt, wie ich, die aber Ukrainisch spricht. Also ohne die beiden wäre diese ganze Recherche gar nicht möglich gewesen. Aber irgendwann war dann auch klar, es geht nicht alles vom Schreibtisch. Ich muss selbst hinfahren. Und vor Ort war es dann natürlich viel besser möglich, Dinge zu erfahren, dass mir die Menschen auch vertrauen und dass sie mir Orte zeigen, an denen zum Beispiel die Kunst versteckt wird, also geheime Orte. Und auch Orte, an denen die Hilfsgüter für die Museen gelagert werden, auch die sind teilweise geheim. Zum Beispiel, wo das spezielle Verpackungsmaterial liegt, das unter anderem aus Deutschland geschickt worden ist. Die Bundesregierung hat bisher für diese Kunstrettung, für das Verpackungsmaterial, für Klimageräte und so weiter 8,5 Millionen Euro ausgegeben.
Und mit welchen konkreten Schwierigkeiten kämpfen die Kunstretter?
Also es gibt nicht ausreichend Gebäude, die Raketen standhalten könnten und die klimatischen Bedingungen in den Verstecken sind auch sehr schwierig. Also das bedeutet, dass sich sehr schnell Schimmel entwickeln kann. Der kann die Gemälde zerstören. Das hat mir eine Museumsmitarbeiterin in der Stadt Lviv erzählt, als ich mir dort ein Kunstversteck ansehen durfte. Und das war auch total überfüllt. Also jeder Zentimeter mit wertvollen Kunstwerken, Gemälden vollgestellt. Und diese Museumsmitarbeiterin, die hören wir jetzt, aber sie muss aus Sicherheitsgründen anonym bleiben, damit man keine Rückschlüsse auf den Ort ziehen kann.
Vor zwei Jahren hatten wir katastrophale Zustände hier, weil die durchschnittliche Feuchtigkeit bei 80% lag, was für die Exponate wirklich schlimm ist. Gleichzeitig stiegen die Temperaturen und dadurch entstand so ein Gewächshauseffekt, wo sich Schimmel bildete und alles, was Kunstwerke irgendwann zerstört. Es war ein Desaster.
Und jetzt könnte man sagen, dann soll man die Kunstwerke halt ins Ausland schicken. Aber aus ukrainischer Sicht ist das auch nicht ganz ohne Risiko, denn auch da könnte Russland versuchen, die Kunst für sich zu reklamieren. Was zum Beispiel beim Gold der Skythen von der Krim passiert ist, das im Jahr 2014 in Amsterdam war für eine Ausstellung und erst letztes Jahr zurückgegeben worden ist nach einem fast 10-jährigen Rechtsstreit, weil Russland eben gesagt hatte, naja, die Krim, die ist doch jetzt russisch, also gehört das Skythengold uns.
Ich habe es ja eingangs gesagt, im Krieg gerät auch die Kunst zwischen die Fronten. Das bekannteste Beispiel dürfte die syrische Tempelstadt Palmyra sein, die vor fast 10 Jahren vom IS gesprengt wurde.
Ja, und genau wegen solcher Fälle, die ja auch schon im Zweiten Weltkrieg passiert sind, gibt es ja eigentlich die Haager Konvention von 1954 und ein Zusatzprotokoll von 1999. Das ist ein internationales Abkommen der UNESCO und das schreibt fest, dass die Zerstörung, der Diebstahl und die Plünderung von Kulturgut in Kriegen oder bewaffneten Konflikten verboten ist. Mehr als 130 Länder haben das unterzeichnet und Russland auch, denn es ist der Rechtsnachfolger der Sowjetunion. Und was wir jetzt in der Ukraine sehen, wenn Altstädte von Kharkiv, von Odessa, von Lviv mit Präzisionsraketen beschossen werden, dass Russland sich nicht an dieses Abkommen hält. Und die Frage ist, warum nicht? Und die Kunsthistorikerinnen und Kunsthistoriker in unserem Podcast sagen, es liegt zum einen daran, dass Russland das zerstören will, was nicht in das aktuelle russische Geschichtsbild passt. Also das, was zeigt, dass die Ukraine nicht eindeutig Russland zuzuordnen ist. Und natürlich auch, und das kennen wir auch aus anderen Konflikten, als Zermürbungstaktik. Wer auf Kunst abzielt, der schwächt die Moral der Zivilbevölkerung. Und der Zustand der Kunst erzählt damit eben auch ganz viel über den Kern dieses Krieges.
Elena Gorges über die Kunstretter, ein neuer Deutschlandfunk-Podcast. Alle 6 Folgen finden Sie ab sofort in der Deutschlandfunk-App, bei DLF-Doku-Serien und überall, wo es Podcasts gibt. Miras, das bedeutet auf Türkisch Erbe. Und genau dafür macht Istanbul einiges an Geld locker. Um zu schützen, aber auch um Publikum aus dem Ausland wieder anzuziehen. Claudia Henn über ein Projekt für fast 3000 Jahre römischer, byzantinischer und osmanischer Geschichte.
Mittagsgebet im konservativen Istanbuler Stadtteil Fatih. Während Gläubige in die benachbarte Moschee eilen, posieren Besucher für Fotos vor dem prächtigen Bulgur-Palast. Das Herrenhaus aus rotem Backstein wurde 1912 vom italienischen Architekten Giulio Mongeri für einen reichen Bulgur-Händler gebaut. Doch nach dem Verkauf verfiel das Gebäude, erzählt der Archäologe Kerim Altu, stellvertretender Leiter der Denkmalschutzabteilung der Stadt Istanbul.
So, for decades, this building was always closed.
Das Gebäude war über Jahrzehnte geschlossen. Niemand durfte es betreten. Das Inventar und die Archive sollten geschützt werden. Aber der Istanbuler Oberbürgermeister hat entschieden, es zu kaufen. Es wurde restauriert und steht jetzt allen Bürgern offen. Nun ist der 5-stöckige Palast ein Kulturzentrum mit Bibliothek, Café und mit Ausstellungsräumen, in denen gerade Fotografien der Agentur Magnum gezeigt werden. Der Besuch des Bulgur-Palasts kostet keinen Eintritt. Kultur für alle. Das ist die Devise von Istanbuls kürzlich im Amt bestätigtem Oberbürgermeister Ekrem İmamoğlu von der Oppositionspartei CHP. Alle paar Wochen eröffnet zurzeit eine neue Kulturinstitution. Zisternen aus der byzantinischen Zeit, eine ehemalige Gasfabrik am asiatischen Ufer oder eine Hutfabrik im Pilgerort Eyüp. Die Stadtverwaltung saniert im Rekordtempo ihr historisches Erbe für die Allgemeinheit. Der frisch designierte Istanbuler Kulturdezernent Volkan Aslan spricht von einem Recht auf Kultur.
Yani.
Wir wollen sicherstellen, dass alle Menschen den gleichen Zugang zu Kultur und Kunst haben. Wir verfolgen eine Kultur- und Kunstpolitik, die bis in die untersten Schichten der Stadtviertel reicht. Deshalb sind viele unserer Aktivitäten und Veranstaltungen kostenlos. 20 Kulturinstitutionen, die meisten mit hochmodernen Bibliotheken und Ausstellungsräumen ausgestattet, wurden in den vergangenen Jahren eröffnet. Doch wie werden sie finanziert? Bei anhaltender Wirtschaftskrise und Hyperinflation. 2% des städtischen Haushalts seien für die Sanierung, 1% für die Kultur vorgesehen, erklärt der Kulturdezernent und fügt auf Nachfrage hinzu, ja, das sei ausreichend, man könne es sich leisten. Die Kulturjournalistin Seray Şahinler ist überzeugt, dass Istanbuls Oberbürgermeister İmamoğlu auch wegen seines kulturpolitischen Engagements wiedergewählt wurde. Ich denke, der Zugang zu Kunst und Kultur hat vor allem junge Menschen und Frauen erreicht und ihr Wahlverhalten beeinflusst. Bemerkenswert sei dabei auch, im Gegensatz zu früher haben sich die kulturellen Aktivitäten vom Zentrum auf die Vororte ausgeweitet. Mit der Eröffnung dieser neuen Kulturräume der Stadt bis in die Vororte werden erstmals auch sozial benachteiligte Gruppen angesprochen. Andere sprechen von einer versteckten Agenda. Die Oppositionspartei CHP bekämpfe die schleichende Islamisierung mit Kultur und internationaler Kunst. Kurz gesagt, wenn Erdogan Moscheen baut, dann baue İmamoğlu eben Museen. Der Bulgur-Palast wird jedenfalls rege genutzt. Nachmittags lernen Studenten in der Bibliothek, Freiwillige helfen Schülern aus der Nachbarschaft bei Hausaufgaben. Und auf den oberen Etagen genießen Besucher die Ausstellung und den atemberaubenden Blick über das Goldene Horn. Viele historische Stätten waren nur noch Ruinen, wurden nicht gepflegt. Dass sie jetzt wieder öffentlich zugänglich sind, ist wirklich ein Gewinn für die Istanbuler. Der Palast ist wirklich gut restauriert. Die Ausstellung ist toll. Es gibt einen wunderbaren Ausblick. Dieser Ort ist definitiv einen Besuch wert.
Das Miras-Programm in und für Istanbul, Claudia Hennen berichtete. Gregor Sanders Kulturpresseschau ist heute eine, für die Sie viel Vorstellungskraft brauchen, um eine deutsche Stadt und einen amerikanischen Musiker zu verstehen.
Vielleicht fehlt uns ja manchmal einfach nur die richtige Idee, um die Welt zu verändern. Oder jemand hat sie und kommt damit einfach nur ein paar Jahre zu früh, wie in dieser Geschichte, die in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung steht. 1964 bewarb sich der Jazz-Trompeter Dizzy Gillespie als amerikanischer Präsident. Wie bitte? Fragt man da augenreibend und Wolfgang Sandner erklärt. Amerika lachte, aber Dizzy meinte es ernst. Schon ein Jahr vor der Wahl sammelte er Geld für seine Kampagne und ließ Buttons herstellen, die man sich ans Revers heften konnte. Auch sein zukünftiges Kabinett konnte sich sehen lassen, etwa mit Miles Davis als Chef der CIA, Peggy Lee als Arbeitsministerin und Louis Armstrong für die Landwirtschaft. Gillespie wollte das Weiße Haus in Blues House umbenennen und auch seine präsidiale Marschroute klang vielversprechend. Selbstverständlich wäre Bildung frei zugänglich und von der Regierung subventioniert, kostenlose medizinische Betreuung für alle ebenfalls. Leider hat der visionäre Jazz-Trompeter dann am Ende doch einfach zugunsten des Demokraten Lyndon B. Johnson zurückgezogen, aber für uns soll seine Präsidentschaftskandidatur Anlass sein, in den Feuilletons vom Mittwoch nach hoffnungsvollen Versuchen zu blättern, die Welt vielleicht doch zum Guten zu wenden. Castrop-Rauxel, schönste Stadt der Welt, titelt beispielsweise die Süddeutsche Zeitung, obwohl natürlich jeder weiß, dass es da eher trostlos ist oder, wie es Letizia Feddersen formuliert, Castrop-Rauxel hat 75.000 Einwohner und liegt irgendwo im Ruhrgebiet. Wie so viele mittelgroße Städte dieser wirtschaftlich mitgenommenen Region hat Castrop-Rauxel es schwer im Vergleich mit Städten wie Dortmund, Essen und Duisburg überhaupt wahrgenommen zu werden. Wenn die Stadt doch einmal ins Gespräch kommt, dann höchstens in Form von Witzen. Aber nun hat sich der 24-jährige Levi Penel dieser vergessenen Stadt angenommen. Der hat in Anlehnung an das Jugendwort des Jahres das Boomerwort des Jahres 2024 wählen lassen. Dabei kam Sportsfreund heraus. Für TikTok hat er sich nun auf Castorp Rauxel gestürzt, weil ihm der Name gefiel. Und das sieht dann so aus. Ein schlanker junger Mann schlendert einen menschenleeren Bahnsteig entlang. Dann taucht eine blaue Tafel mit weißer Schrift auf. Levi Penel geht darauf zu und kniet plötzlich ehrfürchtig nieder mit einem Gesichtsausdruck, als könne er selbst nicht fassen, was er hier verloren hat. Die Kamera schwenkt zu dem Schild, auf dem Castorp Rauxel steht. Im Hintergrund läuft »What Dreams Are Made Of« von Brent Morgan. Unglaubliche 1,1 Millionen Mal wurde allein dieses Video auf TikTok schon abgespielt. Weitere folgten und Castorp Rauxel ist jetzt nicht nur altmodischer Witz, sondern auch Meme. In der Taz berichtet Alina Schwärmer von einem mutigen Frontalangriff. Es sind denkwürdige Worte, die 106 Profifußballerinnen aus 24 Ländern in einem offenen Brief an die FIFA richten. Diese zeige dem Frauenfußball den Mittelfinger, ja könne genauso gut Öl auf den Platz gießen und ihn in Flammen aufgehen lassen. Anlass für die Wut der kickenden Frauen ist, dass der staatliche saudische Ölriese Saudi Aramco die Männer-WM 2026 und die Frauen-WM 2027 sponsern soll. Für die unterzeichnenden Spielerinnen ein Albtraum wegen der saudischen Inhaftierung von Frauenrechtlerinnen, Kriminalisierung von LGBTQ+ und der Rolle von Saudi Aramco in der Klimakatastrophe. Auch wenn aus Deutschland mit Nationalspielerin Paulina Krumbiegel nur eine Unterzeichnerin dabei ist, wollen wir diesen Brief an die mehr als zweifelhafte Institution FIFA als Versuch gelten lassen, eine bessere Welt zu schaffen. Und sei es nur auf dem Fußballplatz. Und zum Schluss leihen wir uns noch aus der FAZ den Satz, der die sagenhafte Jazz-Trompeter-Präsidentschaftskandidatur übertitelt und der Leitsatz für alle guten Taten sein sollte: mehr Tanzmusik wagen.
Die Kulturpresseschau von und mit Gregor Sander in Fazit mit Gabi Wuttke. Gute Nacht.